Aber zu diesem Text, den wir gerade gehört haben, aus 1. Thessalonicher. Dort sagt Paulus, dass wir wissen, dass Christus wie ein Dieb in der Nacht kommt. Und in dem, was er da sagt, spielte natürlich auf die Endzeitrede Jesu an, die offensichtlich in der Gemeinde damals bekannt war. Und das Spannende ist, dass er der Gemeinde damals sagt, über die Zeiten und Zeichen, da brauchen wir gar nicht zu spekulieren, denn wir wissen, dass der Herr wie ein Dieb in der Nacht kommt. Das heißt, gerade im Anschluss an eine Erklärung, die er an die Gemeinde gegeben hat, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt, weil das eben in der Kirche oder damals in der Gemeinde eine Verunsicherung gab, da sind gewisse Gemeindeglieder bereits verstorben und man war ja eigentlich der Meinung oder des guten Glaubens, Jesus wird noch zu Lebzeiten kommen, insbesondere zu Lebzeiten der Jünger. Und jetzt sind schon einige gestorben und das hat die Gemeinde verunsichert, was ist denn jetzt mit denen? Und Paulus klärt das in diesem Brief, im 4. Kapitel. Und als er ihnen erklärt, dass keiner einen Nachteil haben wird, sondern dass wenn Jesus wiederkommen wird, dann werden die, die entschlafen sind, werden auferweckt und die leben, die werden mit ihnen entrückt zum Himmel. Dass also gerade in diesem Kontext der unmittelbaren Wiederkunftsbeschreibung und Hoffnung, die sich daran ja auch anknüpft, kommt Paulus und sagt, aber über Zeiten und Zeichen brauchen wir da gar nicht zu spekulieren, darüber brauchen wir nicht zu reden, denn wir wissen, dass der Herr wie ein Dieb in der Nacht kommt. Und ich glaube, da wird Naherwartung der frühchristlichen Kirche gesund verortet. Naherwartung gehört zum Glauben des Menschen, der an Gott glaubt. Und die ersten Christen waren erfüllt von dieser Naherwartung. Es ist nicht zufällig, dass das Buch der Bücher, die Bibel, endet mit dem Ausspruch Maranatha. Komm Herr, ja komm. Die junge christliche Gemeinde war erfüllt davon, von der Erwartung der Wiederkunft Christi. Man sehnte sich danach, Jesus wieder zu begegnen. Und man hatte damals auch gute Gründe, das zu glauben. Die geopolitische Lage, insbesondere dann in den nächsten Jahrzehnten nach der Auferstehung Jesu Christi, die waren ja durchaus auch durch Spannung und Schwierigkeiten und Kampf gekennzeichnet. Im Römischen Reich hat es ziemlich rumort und die junge christliche Gemeinde kam unter Druck. Und es war auch im Stammland Israel ungemütlich geworden, weil der politische Druck dort auch zugenommen hat. Es war für die Jünger damals durchaus aufgrund der geopolitischen Lage durchaus auch nachvollziehbar zu denken, das geht nicht mehr lange. Dieser Topf wird bald explodieren. Die Naherwartung gehört zur christlichen Glaubenshoffnung. Nur noch eine kleine Weile, heißt es im Hebräerbrief, 10, Vers 37. Der Jakobus spricht in Jakobus 5, Vers 8, die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und Paulus selber sagt in 1. Korinther 15, 51, wir werden nicht alle entschlafen zur Gemeinde. Also da kommt diese unmittelbare Erwartung, Jesus kommt noch für einige in der Gemeinde sogar zu ihren Lebzeiten. Naherwartung ist also nicht nur ein adventistisches Gut, das wir für uns exklusiv haben, sondern das ist christliche Glaubenserwartung und Hoffnung. Daran knüpft sich aber auch ein Verzicht auf Spekulation, wann denn das genau sein wird. Wie wird das genau sein? Es ist ein Verzicht darauf zu meinen, man könnte aufgrund geopolitischer Umstände jetzt ständig genau verorten, wann es ist, wie es passieren wird. Und wir haben gerade angesichts einer vergangenen Pandemie, der Kriegswirren, die wir haben und auch der Veränderungen, die wir global im Kontext der Klimaveränderungen erleben, durchaus heute guten Grund dafür zu denken, es geht nicht mehr lange. Das ist aber im Sinne auch der Endzeitrede eigentlich ein Hoffnungszeichen, denn wenn ihr dies alles sehen, dass es geschieht, dann erhebet eure Häupter. Das ist Zeichen dafür, weil wir eben in der Naherwartung leben, ist das keine Schreckensnachricht im eigentlichen Sinne, sondern umso mehr nährt das die unmittelbare, frohe Erwartung, Jesus kommt bald. Und in dieser Erwartungshaltung steht auch der Text, den ich mit euch etwas genauer betrachten möchte. Es ist eine Endzeitrede im Neuen Testament, die ich sehr zentral und wichtig finde, gerade auch für uns in unserem heutigen adventistischen Bewusstsein und vielleicht auch in der Diversität, die wir in der Kirche und auch am Rande der Kirche erleben, mit unglaublichen Spekulationen und auch Katastrophennachrichten, die sich da breit machen. Da haben wir eine Endzeitrede eines Petrus, der selbst von dieser Naherwartung durchdrungen ist und im Glauben steht, es geht nicht mehr lange. Und deshalb ist das, was Petrus als Endzeitrede der Gemeinde damals mitgibt, eigentlich eine Endzeitrede, die nach wie vor Bedeutung für uns hat, denn deshalb ist sie für uns auch bis zum heutigen Tage überliefert. Und ich möchte die mit euch lesen in 1. Petrus Kapitel 4. Die Verse 7 bis 11, das ist so ein Sinnabschnitt innerhalb eines Briefes, der ja damals auch eigentlich eine Art Predigt an die Gemeinde war. Denn Petrus wusste, sein Brief wird im Gemeindekontext, wenn sich also die Gemeinde irgendwo in den Häusern versammeln wird, wird dort gelesen als eine Art Predigt. Und so ist innerhalb dieser Predigt des Petrusbriefes, die sehr reichhaltig ist, ein Sinnabschnitt, der in sich gesehen nochmals eine Predigt in der Predigt ist. Und diese Predigt beginnt ja auch wuchtig. In 1. Petrus 4, Vers 7 heißt es, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Und ich kann mir vorstellen, dass die junge christliche Gemeinde damals im Haus, in dem sie sich versammelt haben, vielleicht auch unterschiedlich gefühlt hat angesichts dieser Aussage, als sie das gehört haben. Denn was heißt das? Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Das verführt manchmal dazu, in sich hineinzublicken und zu denken, ja, aber wenn er jetzt kommt, ich wäre nicht bereit. Seine Botschaft, die wir gerade auch im adventistischen Kreise oft auch genährt bekommen durch irgendwelche Verkündigungen, die uns immer wieder auf uns selber zurückwerfen, im Sinne von, bist du bereit? Die Frage der Bereitschaft klärt sich aber nicht im Blick auf mich selbst, sondern im Blick auf Christus. Und deshalb lässt sich das nur so beantworten, als Hoffnungsaufforderung. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Das ist Naherwartung des Petrus. Und das ist kein rhetorischer Trick, den er hier anwendet, um die Gemeinde etwas wachzurütteln, wie das manchmal auch gemacht wird. Es ist keine Angstbotschaft, die er hier unterschwellig in die Gemeinde trägt, um die Gemeinde religiös zu machen. Nein, es ist Ausdruck seiner eigenen persönlichen Überzeugung, das Ende aller Dinge ist nahe. Jesus kommt bald und das ist nicht einfach ein Ende, sondern eigentlich ein Neuanfang. Das Ende ist für die Dinge, die uns umgeben. Ja, die ist da, aber grundsätzlich leben wir ja in der Erwartung eines Neuanfanges. Und das ist, was der Petrus hier in die Gemeinde hineinspricht. Und jetzt kommt seine Botschaft, die anknüpft an diese Überzeugung, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Und du kannst dir selbst vielleicht mal überlegen, was würdest du der Gemeinde Kramerstraße als Botschaft geben, wenn du so wie der Petrus hier durchdrungen bist von dieser Überzeugung, es geht nicht mehr lange, der Herr kommt bald. Was würdest du der Gemeinde als Botschaft mitgeben, gerade im Kontext dieser Überzeugung? Was müsste jetzt die Gemeinde Kramerstraße hören? Ich glaube, das, was jetzt folgt, ist zeitlos und bleibt Endzeitbotschaft für die Gemeinde, auch in der heutigen Zeit. Denn das Erste, was der Petrus jetzt sagt, ist in 1. Petrus 4, Vers 8, Vers 7, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ich finde es ganz spannend, das Erste, was der Petrus sagt, angesichts des nahen Endes, von dem er überzeugt ist und was er jetzt als Botschaft in die Gemeinde trägt, sagt er, aber vor allem mal seid besonnen. Sophroneo ist das griechische Wort. Und das ist eigentlich eine kognitive Leistung. Es heißt, sehr lapidar könnte man auch sagen, deshalb Hirn einschalten. Seid überlegt und reflektiert. Und nüchtern. Nepho, das griechische Wort hier, ist effektiv das Gegenteil von betrunken sein. Und wenn man betrunken ist, ist man nicht mehr bei Sinnen. Da spinnt man irgendwie irgendwo hin. Da torkelt man durch die Gegend. Man nimmt gewisse Dinge nicht mehr wahr, wie sie eigentlich sind, sondern das ist plötzlich alles, je nachdem, überzogen oder überdreht. Gerade weil das Ende aller Dinge nahe ist und Petrus das glaubt und der Gemeinde jetzt nahe liegt, deshalb sagt der Gemeinde, deshalb seid nüchtern und besonnen, Hirn einschalten und bleibt ganz schön auf dem Boden, verfallt jetzt nicht in irgendwelche religiöse und unreflektierte Untriebigkeit, seid nicht plötzlich irgendwie geistlich irre oder schießt ins Kraut oder spekuliert wie irgendwie mit all dem, was jetzt sich da in unserer Weltgeschichte bewegt, sondern Sophroneo, Nepho. Was Petrus mit diesem Sophroneo und Nepho eigentlich meint, was er selbst mit Nüchternsein eigentlich deutet, das gibt er uns am Anfang des Briefes. Also bevor wir selber jetzt da unsere Assoziationen da hineinlegen, hören wir zuerst mal, was Petrus unter dem Nüchternsein versteht und dem Reflektiertsein versteht. In 1. Petrus 1, am Anfang des Briefes, schreibt er in Vers 13, oder ich könnte eigentlich schon etwas vorher anfangen, lesen wir den Vers 13 gerade. Dort sagt er jetzt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das ist ein interessantes Bildwort, das hier verwendet wird. Also umgürtet, rafft eure Gesinnung zusammen, fokussiert, könnte man vielleicht auch etwas übertragen sagen. Und dann sagt er, seid nüchtern. Also wieder dieses Nepho. Und dann heißt, kommt, was er damit verknüpft. Und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Für den Petrus bedeutet es für die christliche Gemeinde gerade angesichts des nahen Endes, nüchtern und besonnen zu sein, dass man seine Hoffnung ganz auf die Gnade setzt. Dass man sich also wieder auch gerade durch das Bewusstmachen ganz in dem verankert, was wir im Evangelium als Zuspruch Gottes kennen. Nämlich, dass wir in der Hand Gottes sind, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu ihm gehören, dass wir unter der Gnade stehen, dass wir vergeben sind, dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir in seinem Frieden leben dürfen, im Hier und Jetzt, und dass wir Erben dieses Reiches sind, das da kommt. Seid nüchtern und besonnen bedeutet, seid umso mehr verankert in der Glaubenshoffnung, die uns im Evangelium Christi, Jesu Christi dargelegt ist. Die Hoffnung, das griechische Wort Elpis, bedeutet freudige Erwartung. Das geht also schon von etwas Konkretem aus, das da kommt. Das auf mich zukommt, das ist keine Ungewissheit darin. Setzt also eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, und zwar in seiner Fülle und Vollendung, in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist eine Umschreibung dessen, was mit der Wiederkunft ja eigentlich gemeint ist. Da wird sich Jesus ganz und gänzlich offenbaren, und dann wird diese Hoffnung, die wir jetzt haben, sich in Gewissheit oder in die Realität umsetzen. Das ist, was der Petrus also als erstes der Gemeinde angesichts eines nahen Endes ans Herz legt. Gründet euch im Evangelium Jesu Christi. Seid darauf fokussiert. Haltet an der Hoffnung fest. Das ist diese kognitive Leistung, die er da unmittelbar an dieses Wort, das Ende aber aller Dinge ist, nahe anschließt. Und bleibt eben nüchtern. Zum Gebet heißt es dann, oder wird so überlegt. Oder betet als nächstes. Gerade weil wir uns im Evangelium verankern und bewusst in auf Christus orientiert sind, gerade auch angesichts eines nahen Endes, deshalb betet. Kommuniziert mit eurem Herrn. Lebt mit ihm in Gemeinschaft, in Zwiesprache. Das Gebet ist ja der intimste Ausdruck unseres Glaubens. Mit dem Gebet gebe ich nämlich meinem Glauben Ausdruck, dass da jemand ist, der mich hört. Selbst dann, wenn ich nur still in mich hineinbete. Dass da ein Gott ist, der Anteil nimmt an meinem Leben. Dass da ein Gott ist, der lebt, der gegenwärtig ist, der bei mir ist. Den ich anrufen kann, zu dem ich kommen kann mit all meinen Anliegen, mit meinem Lob, mit einem Dank, aber auch mit den Sorgen und Nöten, der für mich jederzeit Ansprechpartner ist und der mit mir durchs Leben geht. Das Gebet ist also die unmittelbarste Beziehungspflege, die ich mit meinem Herrn tue und mache. Und ich glaube, uns allen ist bewusst, gerade Menschen, die Beziehungen leben, und das tun wir in unterschiedlichen Formen, wir wissen, wer nicht miteinander redet, der lebt auch keine Beziehung. Kommunikation gehört also zum unmittelbarsten, was Beziehungspflege eigentlich ausmacht. Und das ist, was der Petrus jetzt als nächstes sagt. Seid auf Christus fokussiert, gründet euch im Evangelium, in seinem Wort und kommuniziert mit eurem Herrn, der lebendig ist, der mit euch ist. Das ist das Zweite, was er der Gemeinde nahelegt. Das Dritte, Vers 8, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Das ist das Nächste, was er jetzt angesichts dieses nahen Endes, das er selber erwartet, der Gemeinde ans Herz legt. Habt umso mehr innige Liebe zueinander. Investiert umso mehr auch in die Beziehungspflege zueinander. Investiert umso mehr auch in die praktisch gelebte Nachfolge Jesu Christi, in die wir uns ja rufen haben lassen und die wir durch die Taufe bezeugt haben. Wir folgen unserem Herrn und Heiland, dem barmherzigen, gütigen, gnädigen und liebenden Gott, der sich in Christus uns offenbart hat. Und jetzt lebt diese Liebe, die ihr selbst empfangen habt, diese Gnade, die ihr selbst für euch beansprucht, diese Barmherzigkeit, die euch selbst zuteil wird, im mitmenschlichen Miteinander. Und das zuerst natürlich einmal vor allem auch in der Gemeinde, wo wir als Geschwister miteinander verbunden sind. Habt also umso mehr innige Liebe untereinander. Das ist aktive, gesuchte Liebesbekundung, nicht einfach nur spontan gefühlte. Das ist das Nächste, was Petrus als zentrale Endzeitbotschaft in seinem Kontext damals der Gemeinde ans Herz legt. Investiert umso mehr in die Liebe, denn die Liebe deckt der Sünde Menge zu, heißt es hier. Das veranlasst manchmal etwas zu Missverständnissen. Was soll denn das jetzt heißen? Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Petrus macht hier einen Bezug zu Sprüche, zu den Sprüchen. Sprüche 10, Vers 12. Und in Sprüche 10, Vers 12 ist Folgendes gesagt. Das möchte ich lesen, damit wir den Zusammenhang hier etwas besser verstehen. In Sprüche 10, Vers 12 heißt es nämlich, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Hier nimmt also Petrus Bezug auf diesen Aspekt, nämlich Hass, dort wo wir als Menschen, unserem Mitmenschen, negativ begegnen, mit Hass oder vielleicht auch mit Variationen, was mit diesem Begriff Hass meint, mit Ablehnung oder mit Konfrontation, mit Kritik, da werden wir auch im Leben des anderen negative Gefühle wecken oder eine Reaktion, eine negative, ein Gegen auf Druck folgt Gegendruck, oder? Das ist hier das Prinzip. Die Liebe aber deckt die Verfehlungen zu, das heißt, dort wo ich Menschen in Liebe und Barmherzigkeit, in Fürsorge, in Verständnis, in dem, dass ich bereit bin, mal zu hören, was der andere zu sagen hat, da decke ich eigentlich die Verfehlungen zu, im Sinne von, ich wecke im anderen nicht die Sünde. Das heißt, eigentlich sind wir gerufen, gerade in dieser Welt eine Gegenreaktion zum Hass durch Liebe auszulösen. Und das sollen wir gerade mal in der Gemeinde leben. Wir wissen alle, wie das ist, wenn man ständig nur kritisiert und auf die anderen und der tut nicht oder man was weiß ich was. Das sind so die banalen Dinge, die wir aber eigentlich in unserem Gemeindealltag immer wieder vorfinden. Investiert umso mehr aber, heißt es hier von Petrus, in die Liebe. Denn die Liebe wird auch im anderen etwas bewirken. Es deckt die Verfehlung zu. Das heißt, es bewirkt nicht immer auf jeden Fall, eine negative Gegenreaktion. Das ist also das Nächste, was Petrus als Endzeitbotschaft für seine Gemeinde in diesem Sinnabschnitt, den er hier im Petrusbrief schreibt, mitgibt. Und das Nächste, das überrascht vielleicht sogar noch etwas mehr. Vers 9, seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Was hat das mit Endzeit zu tun? Was hat Gastfreundschaft damit zu tun? Angesichts, dass das Ende aller Dinge nahegekommen ist. Deshalb seid gastfrei ohne Murren. Nun, ich finde, das ist eigentlich ein ganz spannender Begriff hier, oder ganz spannender Gedanke. Der griechische Begriff Philoxenos bedeutet wörtlich übersetzt Freund des Fremden. Und ist das Gegenteil von der Xenophobie, das kennen wir vielleicht noch. Die Xenophobie ist die Angst vor dem Fremden. Und xenophobe Gesellschaften sind Gesellschaften, die sich abschotten, abschließen, die Fremde nicht zulassen, die nur unter sich bleiben wollen. Philoxenos ist das Gegenteil. Das bedeutet, ich mache die Türen auf. Ich bin offen für den, der mir begegnet. Und ich bin nicht nur offen für ihn, sondern die Gastfreundschaft in der damaligen Zeit bedeutet auch, mein Haus ist dein Haus. Das heißt, du kannst zu mir kommen. Und ich teile mit dir, was ich habe. Da ist Essen für dich da, da ist ein Bett für dich da, wenn du unterwegs bist auf Wanderschaft. Der Philoxenos ist eine Grundhaltung der Liebe, die bedeutet, wir machen uns auf und sind offen für die Menschen. Wir schotten uns nicht ab, gerade angesichts eines nahen Endes sind wir nicht nur noch auf uns und unsere eigene Konservierung der Heiligkeit bedacht, sondern im Gegenteil, wir machen unsere Türen auf. Wir sind offen füreinander und das ohne Murren. Nun, ich fühle mich da etwas ertappt, ehrlich gesagt. Das passiert mir manchmal schon im engeren Gemeindekontext. Meine Frau nach Hause kommt, du, wir haben dann noch Gäste. Das macht bei mir nicht immer Yippie. Ich gestehe das. Aber im Anschluss muss ich immer sagen, jede Begegnung war immer sehr wertvoll und ich würde das nicht missen. Aber ich weiß nicht, warum der Petrus hier das Murren effektiv erwähnt, aber es knüpft sicherlich an die eine oder andere Lebensrealität, die wir auch kennen, an. Das braucht auch eine bewusste Leistung, die Türen aufzumachen, bereit zu sein, zu teilen, was man hat, für den Nächsten da zu sein, offen zu sein für den Nächsten, ihn einmal an den Tisch zu bitten und einfach mal zuzuhören, was seine Geschichte ist. Aber da auch die Freiheit dann zu haben, meine Geschichte zu teilen. Denn das hat man gemacht, wenn man im altorientalischen Kontext Gastfreundschaft geleistet hat. Man erzählte sich auch seine Geschichte. Wo kommst du her? Was macht dich aus? Wo gehst du hin? Was treibt dich um? Und das hat man geteilt miteinander. Seid also offen für die Menschen. Und das ist eine nicht offensive Haltung dem Menschen gegenüber, sondern eine empfangende, auftuende, eine willkommende, eine schenkende, im Sinne von auch teilende Grundhaltung, weil ich ja das Essen und auch mein Haus teile. Gerade das gehört offensichtlich zu einer Gemeinde, die ihm angesichts ihrer Naherwartung mit dem nahen Ende rechnet. Sie ist gastfrei. Sie ist Philoxenos. Sie lebt das. Die Liebe also zum Fremden. Pflegend. Der anders ist. Der vielleicht nicht genauso denkt wie ich. Und trotzdem bin ich offen für ihn. Denn nur dort, wo wir uns offen begegnen, können wir wirklich das Evangelium teilen. Ansonsten schlagen wir Menschen einfach religiöse Parolen um die Ohren. Und das tun wir. Immer wieder. Also Gastfreundschaft gehört zur Endzeitbotschaft des Petrus. Und nun kommt noch der letzte die letzte, sage ich mal jetzt, Botschaft so an die Gemeinde im Kontext dieses Nahen Endes. Er sagt nämlich in Vers 10, und dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Gerade eine Gemeinde, die im Angesicht des Nahen Endes sich versteht, soll man umso mehr auch dienen. Und zwar mit den Gaben, die Gott einem gegeben hat. Und da gibt es unterschiedliche. Und da gilt es, diese Gaben letztlich auch zu entdecken und zu fördern und zu kultivieren und sie in den Dienst für den Mitmenschen zu stellen. Dient einander, ein jeder mit der Gnadengabe. Ich finde es deshalb, und ich mache den Bezug noch einmal, deshalb auch so wertvoll, dass wir gerade in der Gemeinde jetzt mit der Talentschmiede eine Initiative haben, wo wir unter den jungen Menschen diese Gaben, dieses Gabenbewusstsein fördern und fördern wollen. Aber eben eigentlich ist das ein Grundverständnis. Wir alle haben Gaben, die wir mit einbringen, auch fürs Miteinander, die wir als Gemeinde leben, aber insbesondere die wir als Gemeinde leben im Dienst am Nächsten. Das gehört zu einer Gemeinde, die sich in der Endzeit versteht. Sie ist besonnen und nüchtern auf das Evangelium Jesu Christi fokussiert und in dieser Hoffnung verankert. Es ist eine Gemeinde, die betet, die mit Jesus eine lebendige Beziehung pflegt. Das ist eine Gemeinde, die umso mehr in die Liebe, die gelebte Liebe investiert, weil wir ja den Gott der Liebe erwarten. Wir antizipieren nicht nur ideell die Wiederkunft, sondern wir leben bereits ein Stück dieser neu oder wiederkommenden Realität. Das Leben, das wir auf der neuen Erde erwarten, fängt jetzt schon an Gestalt gewinnen. Deshalb spricht das Neue Testament und insbesondere Jesus auch davon, dass das Reich Gottes bereits angebrochen ist. Es gewinnt bereits Gestalt. Es gibt bereits einen Vorgeschmack für dieses kommende Reich, da wo Menschen, die zu diesem Reich gehören, nämlich wir, leben, miteinander agieren, miteinander unterwegs sind, weil wir umso mehr, wie es Petrus hier heißt, sagt, innige Liebe untereinander pflegen. Wir sind offen. Es ist eine Gemeinde, die offen ist, die einlädt, die sich nicht versteckt im Hinterhof, das ist es natürlich auch nicht, was hier gemeint ist, sondern die offen ist, zuhört, einlädt, die teilt, was man hat. Und das zeigt sich insbesondere darin, dass wir alle uns in einer vertieften Dienstbereitschaft verstehen, nämlich, dass wir unser Leben nicht einfach nur für uns leben, sondern eben zugunsten auch des anderen. Im Alltag, in der Nachbarschaft, in der Familie, in der Arbeit, auf dem Arbeitsplatz, am Studienort. Da sind wir Menschen dieser anbrechenden neuen Realität, Botschafter für diese anbrechende neue Realität. Und das soll sich gerade angesichts eines nahen Endes umso mehr deutlich machen. Eigentlich geht es darum, dass wir schon Vorboten dessen sind, was da kommt. Und zwar nicht die Katastrophe, sondern der Herr. Ich finde das eine sehr zentrale oder einen zentralen Abschnitt. Gerade weil er unter dem Aspekt dieser Aussage steht, denn das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Und er ist so zentral, dass nämlich der Petrus diesen Abschnitt mit einem Amen abschließt. Er knüpft jetzt an diese Dienstbereitschaft an im Vers 11 und diese unterschiedlichen Gaben. Und er sagt, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.